Die trauernde Jackie Kennedy, schwarz verschleiert, die mit ihren Kindern an der Hand dem Sarg von John F. Kennedy folgt. Ein abgeschlagen, müde wirkender Bundeskanzler Willy Brandt im Auto nach seinem Sturz über die Guillaume-Affäre. Fotos wie diese haben sich in das Gedächtnis der Nation geprägt. Zum Auftakt der Ausstellung im Ullsteinhaus in Berlin-Tempelhof liegen die Magazine mit diesen Bildern in der Vitrine. Daneben steht ein Sessel aus dem Fotoatelier von Robert Lebeck. An einer Hörstation ist ein Interview mit der vor 2 Jahren verstorbenen deutschen Fotografenlegende zu hören. In der Ausstellung Kiosk, so auch der Titel der Sammlung von Robert Lebeck, sind jedoch vor allem Fotostrecken von Kollegen zu sehen, darunter große Namen wie Erich Salomon, Robert Kaper, Margaret Burke White und anderen. Die Sammlung Lebeck, das bestätigten Gutachter, dokumentiert in einzigartiger Weise wichtige Stationen zur Geschichte der Fotoreportage. Gisela Kaiser, Kuratorin der Schau.
Robert Lebeck hat eine Zusammenstellung gewählt, die so abgehoben auf das Besondere ist, sodass man eine Vorstellung von der zeitlichen Abfolge der Entwicklung der Technik, als auch der Bildästhetik, als auch der gesellschaftlichen Entwicklung bekommt. Aber die ganz besondere Zusammenstellung, die hat so, glaube ich, niemand gemacht wie Robert Lebeck.
In 9 Kapiteln schlägt die Ausstellung den Bogen über mehr als 150 Jahre Geschichte der Fotoreportage. Sie setzt ein bei der ersten Abbildung im Leipziger Pfennig-Magazin im Jahr 1839. Dem nach einer Fotografie entstandenen Holzstich auf dem Titelblatt des Leipziger Magazins sieht man die technische Neuerung noch nicht an. Doch er signalisiert den Beginn der Pressefotografie. Autotypie heißt das erste Wiedergabeverfahren von Fotos für den Buch- und Zeitschriftendruck. In den ersten Jahren diente die Fotoreportage vor allem zur Illustration besonderer Orte oder Gebäude, etwa dem Kristallpalast in London. Erst allmählich wurde die Fotografie auch zur Bebilderung aktueller Nachrichten und Ereignisse eingesetzt. Im Ersten Weltkrieg zogen Pressefotografen noch gemeinsam mit Schlachtenmalern an die Front und lieferten ausschließlich zensierte Bilder, Soldaten in guter Stimmung, Materialmassen und Gefangene. Eine berührende Ausnahme: 2 Kriegsopfer, ein französischer und ein deutscher Soldat, Seite an Seite im Schützengraben von Cambrai, abgebildet im französischen Miroir. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs beginnt die eigentliche Blütezeit der Fotografie und auch der Fotoreportage, so die Kuratorin.
Die 20er Jahre sind eine ganz besondere Entwicklung in der Geschichte der Fotoreportage. Da beginnt die Fotoreportage nämlich eine eigene Stellung zu erreichen. Die Fotos werden selbst die Nachricht, während vorher handelt es sich um eine Illustration des Textes. Es gibt dann in den 20er Jahren zahlreiche Fotoreportagen, die fast völlig ohne Text auskommen und damit die Information abbilden. Die Menschen waren damals gläubig, dass das Bild wirklich die Wahrheit spricht.
Die Suggestion der Bilder mit schlagkräftigen Bildunterschriften wurde zur Botschaft. Eine Methode, die insbesondere die Fotografenlegende Erich Salomon pflegte. Mit Zeilen wie "Ohne Pose, wenn die Großen nicht wissen, dass sie fotografiert werden" oder "Friedliches Attentat mit der Kamera auf eine junge Berühmtheit" kommentierte er zugleich seine Serien von prominenten Politikern der Weimarer Republik. Andere Fotoreportagen brachten den Menschen die Welt ins Haus, so die Berliner Illustrierte Zeitung 1932 mit ihrer Reihe über politische Unruhen mit Straßenkämpfen und protestierenden Fabrikarbeitern in den USA. Das Spannungsfeld zwischen Politik und Propaganda in der Nazizeit beleuchtet ein weiteres Kapitel. Die gleichgeschalteten deutschen Illustrierten stimmten seit Mitte der 1930er Jahre die Bevölkerung medial auf den Krieg ein. Deutsche Emigranten wie Kurt Korff, ehemaliger Chefredakteur der Berliner Illustrierten Zeitung und Mitbegründer der berühmten Zeitschrift Life, setzten in den USA Maßstäbe für eine freiheitliche Bildpublizistik. Das Magazin Life blieb auch nach 1945 das herausragende Massenmedium für Bildreportagen. In Deutschland war es der Stern, der mit seiner 70-seitigen Serie Unheimliches China im Jahr 1959 einen Meilenstein der Fotoreportage setzte. Sie ließ deutsche Leser am Weltgeschehen teilhaben. Dass Kriegsbilder auch Träger humanitärer Botschaften sein können, vermittelt eine Reportage aus dem Koreakrieg des Fotografen David Douglas Duncan, publiziert in der Weihnachtsausgabe von Life 1950. Mit Aufnahmen verstörter und erschöpfter Soldaten appellierte er an das Mitgefühl der Leser. Den Schlusspunkt der Sammlung Lebeck und der traditionellen Bildmagazine bildet der Niedergang von Life Ende 1973. Die multimediale Ausstellung schlägt jedoch den Bogen bis in die Gegenwart. Neue digitale Formate erobern sich ihren Markt. Junge Bildjournalisten publizieren, auf eigenes Risiko, im Netz. An interaktiven Medienstationen wird deutlich, dass die Geschichte der Fotoreportage weitergeht. Und auch der Ausstellungsort in Berlin-Tempelhof schrieb Pressegeschichte. Der expressive Backsteinbau aus den 20er Jahren, eine wahre Kathedrale der Industriearchitektur, war einst Druckhaus des Ullstein Verlags. Hier etabliert sich jetzt das neu gegründete Deutsche Pressemuseum. Holger Wettingfeld, der Vorsitzende.
Wir wollen nicht zeigen, wie Zeitungen gedruckt werden, das machen Zeitungsmuseen. Wir wollen die Metaebene abbilden, wie sich das Pressewesen in Deutschland entwickelt hat, vor 400 Jahren bis zur Jetztzeit, in den verschiedenen politischen Systemen, die ja auch verschiedene sozusagen Bezüge zur Pressefreiheit hatten. Das war ja sehr wechselseitig in Deutschland. Und da haben wir auch schon einige Projekte in der Pipeline, die wir parallel jetzt vorbereiten.